Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Ich bin wieder hier und habe heute einen Gast, eine Gästin, und mit ihr unterhalte ich mich über das Everesting, die Everesting-Veranstaltung, die ich hier schon mal vorgestellt habe, nämlich von Alpine 8, die im Sommer stattgefunden hat, und die Jennifer, hallo Jennifer.
Hallo.
Die war nämlich Teilnehmerin und hat da, hat sich da den Berg hoch und runter gequält. Nein, eigentlich nur hoch, oder?
Genau, nur hoch.
Da war ja was. War ja die tolle Veranstaltung mit der Gondelbahn nach unten. Da kommen wir aber gleich dazu. Jennifer, wer bist du? Was machst du? Und warum bist du hier heute?
Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Normalerweise, wenn ich in einem Podcast bin, stelle ich mich immer als Physiotherapeutin vor. Aber heute geht es gar nicht um meinen Beruf, sondern heute geht es mal um ein Projekt, das ich gemacht habe. Und das hast du ja eingangs schon erwähnt, das war eben das Everesting. Und darüber darf ich heute ein bisschen berichten.
Sehr schön. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren, weil das ist ja nicht ganz unwichtig, wie man dazu kommt, sich 8848 Höhenmeter einen Berg hoch zu quälen. Das macht man ja nicht einfach so, sondern du hast gesagt, du bist Physiotherapeutin. Bist du denn auch selber sportlich? Machst du selber Sport?
Genau, ich mache selber gerne Sport und sehr vielseitig. Also da gehört Krafttraining dazu und Laufen, Trailrunning, Berge gehen, weil ich komme aus dem Allgäu. Das heißt, die Berge sind halt vor meiner Nase. Und deswegen hatten wir, also mein Freund und ich hatten eben die Idee. Nein, eigentlich muss ich sagen, mein Freund hatte die Idee, das Everesting zu machen. Und weil ich sehr begeisterungsfähig bin, ging das ziemlich schnell, dass ich so ungefähr nach 3 Minuten Überlegungszeit gesagt habe, okay, mache ich mit. Und genau, wir konnten deshalb auch sehr schön hier üben fürs Everesting, weil wir eben in den Bergen leben.
Wie hast
dann habe ich, dann habe ich noch eine Hündin, das ist auch noch wichtig, weil die ist ja auch ein großes Hobby von mir. Mit der mache ich natürlich auch sehr viel.
Was für Sportarten machst du denn so, außer Laufen oder Berge gehen, wie du sagst?
Genau, also ja, eben Wandern, Trailrunning sind für mich eben ganz wichtig. Dann Skitour im Winter, also sehr abwechslungsreich, je nach Jahreszeit sozusagen. Und ansonsten mache ich eben in meiner eigenen Praxis, habe ich mir ein kleines CrossFit-Studio eingerichtet sozusagen. Da mache ich quasi so eine Art CrossFit auch. Und Functional Training und Pilates und Yoga und alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, würde ich sagen, da fühle ich mich wohl. Außer Mannschaftssportarten, damit konnte ich irgendwie noch nie was anfangen. Früher habe ich Sportklettern gemacht und genau. Und ein Hobby ist eben auch, dass ich gerne irgendwelche Projekte immer mache. Also ich suche mir immer ein Ziel und dann versuche ich das halt darauf hinzuarbeiten und dann umzusetzen. Und so eben auch das Everesting. Das war eben so ein Projekt.
Du hast im Vorgespräch erzählt, du bist jetzt nicht so die Ultraläuferin, hast du gesagt. Also die Megaläuferin, so diese klassische, wie man sich das vorstellt, wie du gesagt hast. Zumindest würdest du dich nicht so beschreiben. Bist aber doch auch schon Ultras gelaufen, ne?
Genau. Also da muss ich vielleicht auch so ein bisschen ausholen kurz. Also ich bin dann ins Allgäu gekommen, habe davor eben immer viel Sportklettern gemacht, bin dadurch eben ich komme eigentlich nicht aus dem Allgäu, bin Zugereiste und habe aber eben die Liebe zu den Bergen durch Sportklettern entdeckt und habe dann aber im Allgäu einfach angefangen, andere Sportarten zu machen und bin eben da zum Trailrunning gekommen. Habe das dann auch relativ intensiv gemacht und eben bin auch 2 Ultras gelaufen. Allerdings, muss ich dazu sagen, habe ich ein paar Fehler begangen und meine Achillessehne so stark überlastet dabei, weil ich diese Ultras auch sehr, sehr nah beieinander gemacht habe und so. Und habe quasi dann meine Achillessehne eben überlastet und habe dadurch dann versucht, vielseitiger wieder Sport zu machen. Andere Dinge, habe eben das Krafttraining auch als ganz wichtigen Sport für mich entdeckt, weil ich so eben meine Sehnen und generell meinen Körper super stärken kann und belastbar machen kann für eben das Laufen. Und ich mache eben das Laufen jetzt auch nicht mehr ganz so exzessiv vielleicht, wie ich es vorher gemacht habe.
Das klingt jetzt, du bist Physiotherapeutin, hast ja gesagt, dann machst du dir bei zwei Ultras deine Achillessehne kaputt. Das klingt so ein bisschen, oder warst du das davor noch nicht gemacht?
Okay, nee, ich muss vielleicht noch was ganz Wichtiges dazu sagen. Ich bin die quasi barfuß gelaufen.
Ah, okay.
Das habe ich vergessen. genau, ich bin nämlich eigentlich dann zum Laufen gekommen, weil ich mich, also ich habe mich als Physiotherapeutin auf Füße spezialisiert und habe eben festgestellt, wenn ich meine Schuhe ausziehe, dann hatte ich das Gefühl, kann ich leichter laufen und dann ist es mir irgendwie, ja, dann, ich hatte halt früher auch Fußschmerzen und so weiter und habe eben dann festgestellt, wenn ich die Schuhe ausziehe, dann geht es mir irgendwie besser und dann habe ich das aber so exzessiv auf die Spitze getrieben, also ich habe auch die Zugspitze barfuß gemacht und den Batzmann barfuß überschritten und dann eben das i-Tüpfelchen waren diese zwei Ultras. Also die habe ich jetzt nicht komplett barfuß gemacht, aber einen großen Teil. Also beim ersten Ultra war es ungefähr ein Marathon, in den ich barfuß gerannt bin. Und genau, das war tatsächlich einfach zu viel und ich habe mich da jetzt auch wieder ganz anders eingeordnet. Das war eine super coole Erfahrung und ich ziehe natürlich jetzt auch voll gern mal die Schuhe aus, aber ich habe mich da, wie gesagt, wieder ein bisschen relativiert und mache das nicht mehr ganz so häufig und achte einfach gut auf mich und deswegen auch diese Vielseitigkeit in den Sportarten und es tut mir einfach gut, genau.
Wenn du sagst barfuß, dann meinst du komplett barfuß oder meinst du tatsächlich mit Barfußschuhen oder?
Ist so eigentlich das volle, also ganz, ganz unterschiedlich. Entweder hatte ich so ganz, ganz leichte Barfußschuhe an, einfach damit nur die Haut an der Fußsohle nicht so gestresst wird, aber ganz viel auch barfuß. Mhm. Also ich bin auch barfuß einen Halbmarathon auf Asphalt gelaufen und so.
Da bin ich nicht über 5 Kilometer rausgekommen, barfuß auf Asphalt.
muss man eigentlich auch wirklich langsam aufbauen und ich betone das nochmal, weil man sollte dem Körper wirklich und den Sehnen richtig viel Zeit der Anpassung geben. Also Sehnen brauchen mal mindestens 6 Monate, um sich an diese Belastung eigentlich anzupassen, mindestens. Mhm, ja. Und genau, deswegen ist es so wichtig.
Ja, so eine Phase hatte ich glaube, jeder, der schon länger läuft, hatte diese Phasen mal, dass er gemeint hat, er kann barfuß laufen von 0 auf 100 quasi, weil es tatsächlich toll ist. Also ich laufe zu Hause auch nur barfuß, beziehungsweise in Socken, aber halt ohne Schuhe. Das ist das Erste, was ich ausziehe, wenn ich nach Hause komme, sind die Schuhe. Also ich finde das auch sehr, sehr angenehm und hatte, wie gesagt, auch die Phase beim Laufen dann selber mal und habe dann gemerkt, wenn man in der Woche dreimal laufen geht und dann dreimal eine halbe Stunde barfuß läuft draußen, dann hat das nichts mit Training zu tun, sondern dann ist das tatsächlich Überlastung gewesen auch bei mir, weil der Körper das gar nicht gewohnt ist, ne?
Genau, das ist das Wichtige, dass man den Körper wirklich langsam dran gewöhnt. Mhm. Dann kann man das auch gut machen, aber vor allen Dingen, wenn es dann in den Bereich Performance geht, finde ich, macht es auch durchaus Sinn, mal einen Schuh zu tragen.
Ja, ich hatte Probleme mit der Haut, die dann tatsächlich, also Asphalt, man glaubt ja, das ist schön glatt und angenehm, aber wenn man da mal barfuß drüber läuft, kann man schon merken, das ist wie Schmirgelpapier.
Es ist auch unglaublich, wie viele Arten Asphalt es gibt. Ja. Man spürt plötzlich, es gibt so viele unterschiedliche Arten, das ist auch was richtig Tolles. Also deswegen, das war auch immer das für mich so Angenehme und Schöne, weil meine Füße hatten so wahnsinnig viel Abwechslung. Mhm. Also entweder natürlich durch Schotter und also verschiedenste Untergründe einfach, aber selbst ein Halbmarathon auf Asphalt war halt nicht langweilig für die Füße, weil man hat so viel Input von diesen unterschiedlichen Untergründen, die sogar in Asphalt haben kann. Das hat mich immer voll fasziniert.
Hm, ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du auch die Phase Sandalen hinter dir oder bist du immer in Schuhen gelaufen?
Ich hatte auch, also ich habe auch immer noch Sandalen auf jeden Fall. Laufsandalen, genau.
Okay. Die habe ich auch noch im Schrank.
Ich weiß jetzt, kurze Zwischenfrage, ich weiß jetzt nicht, ob man hier Marken nennen darf, deswegen habe ich so gestockt.
Du kannst ja Marken nennen, alles, was du trägst, was du meinst.
Okay, alles klar.
Also wenn es relevant ist, dann tu das gerne.
Ja, klar. Okay, alles klar.
Ich schreibe dann nachher Rechnung an die Firmen, die hier erwähnt werden.
Genau. Ich hau noch meine Affiliate-Links mit raus.
Genau, machen wir so. So verbleiben wir. Wunderbar, wäre das auch geklärt. Ja, barfuß laufen, Ist eine feine Sache, wenn man sich dran gewöhnt hat. Und dann bist du umgestiegen auf wieder mit Schuhen. Und wie läufst du jetzt? Ist das so, dass du jetzt...
Genau, also jetzt ist es so, dass ich halt total gern immer noch mal die Schuhe ausziehe natürlich und finde es auch noch wahnsinnig gut für die Füße und auch wirklich für das Fußtraining und so weiter. Aber ich mache es jetzt eher so, dass ich halt mal barfuß auf den Hausberg gehe zum Beispiel. Einfach so zum Genießen. Mhm. Und wenn ich aber sage, okay, ich will laufen, dann oder ich will ein Everesting machen, dann ziehe ich Schuhe an. Und da habe ich eben für mich Marken gefunden, die ich aber eben auch in der Therapie benutze, also mit den Fußpatienten, die einfach, das sind normale Laufschuhe, aber die haben eine breitere Zehenbox zum Beispiel. Das heißt, das ist einfach schon mal eine anatomischere Form und der Fuß muss sich nicht so verbiegen, um in einen konventionellen Schuh zu passen. Mhm. Und das mache ich mir jetzt immer zunutze als guten Kompromiss, dass ich zwar eine Dämpfung habe, aber meine Füße fühlen sich nicht extrem eingeengt. Ich habe eine weite Zehenbox, ich kann meine Zehen bewegen, meine Zehen können ihre Arbeit leisten und meine 20 Fußmuskeln. Genau.
Was für eine Marke ist das? Ich habe das, glaube ich, schon gesehen.
Genau, also ich trage hauptsächlich Altra Running, heißt die Marke. Kennt man eigentlich auch.
Kennt man eigentlich, ja.
Genau. Es gibt aber noch mehrere, die, also es gibt noch Topo Athletics und Joe Nimbus sind so die drei Hersteller, die es geschafft haben, fußfreundliche Schuhe zu produzieren. Ich bin total dankbar dafür, weil das erleichtert auch viel in der Fußtherapie.
Das, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also Altras kenne ich, da war ich mal ein Jahr lang Markenbotschafter. Topos habe ich hier auch im Schrank und den Sebastian von Joe Nimble hatte ich hier auch schon im Podcast.
Ja,
also
hey,
alles drei bekannte Marken.
Bist du voll drin.
Ja, sehr schön. Dann bist du also eine Physiotherapeutin, die auch schon einiges mitgemacht hat, die auch schon in den Fehler gelaufen ist, sich zu überlassen. Ich finde das immer sehr wichtig. Hilft dir ja bestimmt auch bei der Beratung und bei der Behandlung, ne, von deinen Patienten, Kunden.
Muss ich sagen, dieser Fehler hat mir quasi ermöglicht, jetzt mit vielen Trailrunnern zu arbeiten, mit vielen Überlastungssymptomatiken zu arbeiten und ja, also war absolut wertvoll. Also ja, ich bin eigentlich froh, dass ich es erleben durfte, weil ich habe mich so auch eben auf Sehnentherapie spezialisiert und so weiter. Ich habe mich da so richtig reingearbeitet und bin auch immer noch dabei, meine eigene Sehne zu rehabilitieren. Also es ist immer noch so, dass ich mir jetzt nicht zutrauen würde, zu direkten Ultra zu laufen. Und um kurz da vielleicht diesen Bogen noch zum Everesting auch zu nehmen, warum habe ich plötzlich gedacht, okay, ja, Everesting probiere ich? Das war total super, weil bergauf gehen kann ich super gut. Ich habe ein Problem mit bergab gehen, wenn die Sehne quasi einen anderen Dehnungsverkürzungszyklus hat, also schnell agieren muss und wenn viel Belastung natürlich dann auch auf die Sehne kommt. Und beim Bergaufgehen ist es ja sehr kontrolliert und macht mir keine Beschwerden. Also ich konnte einfach bei diesem Everesting 70 Kilometer ohne jegliche Probleme bergauf gehen.
Ja, ja.
Das war total klasse.
Sehr schön. Ist auch nichts, was man eigentlich erwartet, so als Laie, dass das zumindest mal keine Probleme macht, wenn man so...
Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut. Wie habt ihr denn erfahren oder du denn erfahren von dem Everesting?
Das war so, dass mein Freund, der hat, ich meine, deinen Podcast gehört und hat da das Gespräch mit der Saskia gehört und er hatte, glaube ich, vorher auch schon mal von diesem Everesting, also Everesting kannten wir natürlich schon, was das ist, aber eben, dass es dieses Event gibt, da hatte er dann auch, ja, schon ein paar Monate vorher schon mal gesagt, so, ah ja, da gibt's was und er denkt mal drüber nach und dann war das relativ kurz vor dem Everesting, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber maximal 10 Wochen davor saßen wir morgens so in der Sonne, da war es ja schon Frühling, saßen wir so in der Sonne und beim Frühstück draußen und er meinte so, ich glaube, ich melde mich jetzt an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich melde mich jetzt an. Und ich gucke ihn so an, so auf die Art, bist du bescheuert? Und dann war es wirklich so, ich habe 2 Minuten oder so überlegt, habe das mal kurz durch meine Synapsen durchgelassen und dann, ja, habe ich gedacht, warum nicht? Ich mache mit, weil wir machen eigentlich total gerne immer zusammen Projekte, also das ist irgendwie auch unser Hobby geworden, dass wir uns immer so ein Ziel eben setzen und dann machen wir das und ja, dann war das halt unser nächstes Ziel und dann haben wir uns wirklich direkt, nee, ich glaube, wir sind noch einmal mit Sheila Gassi gegangen, haben nochmal drüber gesprochen und danach haben wir uns sofort angemeldet. Dann war es beschlossene Sache und dann ging es los in die Planung, weil das war natürlich cool. Wir hatten wenig Zeit, wir hatten ein großes Ziel vor Augen und dann ging's los.
Ja, du sagst, um die 10 Wochen ist jetzt nicht so viel, um sich auf so eine Riesenmenge an Höhenmetern vorzubereiten.
Genau.
Ja. Seid ihr dann beide ins Training eingestiegen und habt dann extra noch Bergtraining gemacht?
Genau, wir haben dann uns hingesetzt und überlegt, okay, wie könnten wir das am coolsten anstellen und am effizientesten natürlich. Ich habe natürlich auch gesagt, okay, mein Krafttraining muss bleiben, das ist mir ganz wichtig, das habe ich also zusätzlich gemacht. Und dann haben wir angefangen, neben unseren normalen Bergsachen, die wir sonst so halt auch unter der Woche gehen, wir halt mal kurz mit unserem Hund so auf den Berg oder so, haben wir angefangen, jedes Wochenende, das wir noch hatten, uns zu steigern. Also das erste Wochenende haben wir 1000 Höhenmeter am Stück gemacht, was ja auch noch voll machbar war, aber einfach, um uns langsam halt ranzutasten. Da haben wir dann auch die Höhenmeter bergab abgemacht quasi noch. Dann 2000, 3000, 4000 und 5000.
Okay.
Das haben wir jedes Wochenende quasi so gemacht und haben uns, also wir haben viel Geld da reingesteckt, weil wir natürlich auch die Bahn, wir haben normalerweise nie die Bahn genutzt und sind dann eben den Tegelberg, der ist bei uns ganz in der Nähe, den sind wir dann immer fleißig raufgegangen und runtergefahren.
Okay. Seid ihr das in einem Stück, wenn du sagst, ihr habt so, also 1000 Höhenmeter, das kann man noch in einem Abwasch machen, ne? 2000 Meter kriegt man auch noch hin, aber bei 5000 habt ihr das in einem Abwasch gemacht?
Also, ja, voll ambitioniert, ja, voll. Okay. Also wirklich so, auch wir haben uns wirklich dann Zeit genommen und haben gesagt, also daheim dann immer schon so vorgeplant, so okay, welche Schuhe, wie oft wechseln wir die Schuhe? Wir haben das sehr ambitioniert sind wir angegangen, das Ziel dann auch mit, okay, welche Verpflegung, das war uns super wichtig. Dann haben wir eben verschiedene Sachen da ausprobiert, was funktioniert für uns auf diese lange Dauer, dass wir uns halt gut fühlen. Wir haben uns überlegt, okay, mental, wann gibt es ein Tief und so. Beziehungsweise haben es einfach erlebt und konnten da uns natürlich super vorbereiten. Wir wussten halt einfach schon, okay, was kommt ungefähr auf uns zu? Gerade bei diesen 5000. Das war uns wichtig, nochmal ein bisschen mehr als die Hälfte zu machen am Stück, um einfach zu wissen, wie fühlt sich das an. Aber ich muss sagen, also es war einfach so toll. Es war so eine coole Zeit. Also dieses Everesting an sich war ja schon ein schönes Event. Aber diese ganze Phase davor, es hat sich einfach so lang gezogen für uns, also diese paar Wochen eben, die so ausgefüllt waren mit diesem Training. Es war so klasse. Es hat echt Spaß gemacht.
Kann ich mir gut vorstellen. Normal ist das ja immer so, also was man so oft hört, es ist so viel Training, ich habe gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes gehabt, wenn man sich auf große Projekte vorbereitet. Und du schwärmst da gerade von, das finde ich gut.
Ja, also natürlich gab es schon auch hier und da, es hat mal gezwickt oder genau, Flo und ich haben uns dann immer, also mein Freund und ich haben uns immer gegenseitig so durch die Täler und also Tiefen und Höhen quasi so durchgezogen und es war so spannend, weil wir hatten das genau immer zu einem anderen Zeitpunkt. Also wenn ich ein Tief hatte, hatte er ein Hoch und umgekehrt. Wir haben uns dann so richtig immer so durchgezogen und ja, es war echt schön.
Ja, Höhen und Tiefen, die kommen bei solchen Aktionen.
Die gehören ja auch dazu,
ja,
und die machen da ja aber auch irgendwie Spaß.
Gut, weißt du, wie viel Höhenmeter du gemacht hast in der Vorbereitung? Hast du das aufgeschrieben? Oh, bist du jemand, Gott, der sowas aufschreibt?
Ja, also tatsächlich halt hauptsächlich diese 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Das waren, glaube ich, das war so das Wichtigste an Vorbereitung. Und dann, glaube ich, zwischendrin halt nochmal so ein bisschen. Aber wir hatten, also das war mir eben sehr wichtig, ich wollte immer auch eine gute Regenerationszeit haben. Das war mir einfach wichtig, dass ich dann meiner Sehne auch die Zeit gebe, um zu regenerieren. Also dass ich nicht irgendwie Sonntag und Montag quasi sowas Großes mache, sondern dass ich dann wirklich mindestens 2 Tage Pause habe.
Okay.
Das war mir wichtig.
Ja.
Und das Krafttraining habe ich eben ja auch noch zusätzlich dann mit eingebaut und genau.
Hast du das Krafttraining ein bisschen angepasst für das Event?
Ja,
ja,
habe ich, genau. Also ich hatte zu der Zeit auch einen CrossFit-Coach quasi und ich habe mir mit ihr ganz konkret eben überlegt, wie wir es angehen können, dass ich auch das Training erstens noch super zusätzlich machen kann und was einfach Sinn macht. Und da haben wir natürlich schon versucht, so die hintere Kette viel zu kräftigen, also so mit Kreuzheben zum Beispiel oder den unteren Rücken, weil das ist halt auch spannend und das war auch das, was ich am meisten gemerkt habe, dieses ständige nur bergauf gehen, das geht halt in den unteren Rücken sozusagen.
Ja.
Also da muss man einfach den Rückenstrecker gut kräftigen und das habe ich noch in der Vorbereitung gemacht und generell Rumpfkraft, ja, und natürlich generell meine Wadenmuskulatur, die Achillessehne, die mir da ja ein großes Anliegen ist, genau. Und meine Füße habe ich natürlich auch gekräftigt, aber das mache ich immer.
Das musst du immer. Hast du da spezielle Übungen für
ja,
die Füße?
Ja, klar.
Sag mal was, was kann man denn machen? Auch wenn du nicht über Füße reden wolltest hier in dem Podcast.
Ja, was kann man machen? Also man kann zum Beispiel ganz banal sich eine Handtuchrolle basteln. Also man macht eine Rolle aus einem Handtuch und dann stellt man seine Zehen auf diese Rolle drauf.
Mhm.
Das heißt, die Zehen sind so ein bisschen überstreckt, so kann man sich das vorstellen. Die Grundgelenke, also der Ballen, der ist auf dem Boden und dann macht man Fersenheben beziehungsweise Calf Raises nennt man es auch.
Mhm.
Also man nimmt die Fersen hoch. Genau, und das ist schon mal eine super Übung, um auch die Zehen mal mit einzubeziehen.
Ja.
Und kräftigt natürlich auch die Plantarfaszie und die Wade gleich mit.
Okay, ist eine, ja, das ist so, ich glaube, das ist so eine ziemlich klassische Übung, gell?
Die, ganz klassisch, genau. Was auch total sinnvoll ist, ist ja überhaupt erstmal die Ansteuerung, da fängt es ja schon an. Wer kann denn noch seine Zehen einzeln bewegen? Wer kann seinen kleinen Zeh noch isoliert abspreizen? Oder wer kann generell alle Zehen mal hochziehen, mal spreizen und lang und gestreckt ablegen? Das sind so Einsteigerübungen, sag ich mal.
Mhm.
Genau, und dann ist es oft so, jetzt in der Therapie zum Beispiel, ich starte mit den Patienten meistens im Sitzen und dann geht es weiter im Stand, wenn das im Sitzen beherrscht wird, also gerade auch die Ansteuerung. Und dann müssen meine Läufer immer im Einbeinstand alles machen.
Okay.
Also da werden dann die Zehen auch im Einbeinstand oder der kurze Fuß zum Beispiel. Aber ich will jetzt auch nicht so abdriften. Sonst bin ich ja doch wieder als Physiotherapeutin heute im Podcast.
Ja, dann, okay, dann haben wir jetzt ein paar Übungen. Ich konzentriere mich auch wieder auf das Gespräch und nicht auf meine Fußzehen.
Fleißig, hast du gleich gemacht.
Ich muss sowas immer gleich machen, cool. Wenn jemand so Übungen beschreibt. Von daher, genau. Aber gut, bevor ich ja noch umfalle, weil ich mich nicht konzentrieren kann.
Ja, aber was ich vielleicht hier zu dem Thema noch sagen möchte, ist, wir haben 20 Muskeln in den Füßen und auch als Läufer. Ich finde, bei den meisten Läufern hört das Training einfach nach der Wade auf und der Fuß wird einfach so mitgeschleppt, beziehungsweise wird halt gut verpackt und man hofft, dass die Schuhe es irgendwie, also das irgendwie hinhaut, das ganze Konstrukt oder System. Und genau, diese 20 Fußmuskeln, die können halt auch eine Menge bewirken, wenn die kräftig sind.
Ich
eine Menge Power generieren.
Ich fühle mich ertappt. mein Training hört auch weit über den Füßen auf.
Das ist gut. Normal, das ist ja bei den meisten so.
Sehr gut. Okay, du hast jede Menge Höhenmeter gebolzt in der Vorbereitung, viele Stunden verbracht beim Berggehen und über Ernährung hast du dir auch Gedanken gemacht, ne? Bist du jemand, der eigentlich alles verträgt oder war das für dich eine Herausforderung?
Ich würde sagen, ich vertrage, also so, ist jetzt nicht so, dass ich was esse und dann muss ich irgendwie hinter einen Baum. Das Problem habe ich eigentlich nicht, aber ich habe halt schon, auch schon damals bei den Ultraläufen, habe ich eben schon gelernt, was funktioniert. Und das habe ich natürlich jetzt auch da wieder versucht umzusetzen. Und da sind es einfach, also wir haben mit flüssigen Kohlenhydraten gearbeitet, die vertrage ich sehr gut und die funktionieren gut. Und Gummibärchen. Also bei mir ist der absolute Game Changer sind Gummibärchen. Ich hätte mal, das wäre spannend gewesen, wie viele Packungen Gummibärchen wir allein in der Vorbereitung gefuttert haben. Oder speziell ich. Genau. Genau.
Ja, Gummibärchen ist, ich mag die auch total. Die kann man sich, wenn man sie nicht kauen möchte, einfach unter die Zunge legen. Man hat immer ein bisschen Geschmack. Sie lösen sich langsam auf. Das finde ich. Und eigentlich ist ein Gel ist ja nichts anderes, wenn man mal die Zutaten guckt. Ne?
Ich stehe auch auf diese Gummibärchen, die dann innen drin dieses Gel haben. Also ganz konkret Lachgummis. Lachgummis sind es einfach. Und dann mit diesem Gel da drin, das ist einfach perfekt. Das bringt mich aus jedem Tief raus.
Das ist ja nicht ganz unwichtig, dass man auch bei der Verpflegung unterwegs auf so langen Dingern was hat, worauf man sich freuen kann und was einem Spaß macht, ne? Und einem nicht irgendwann zum Hals raushängt. Und was man auch gut runterbekommt. Also, dann habt ihr das geplant. Viele Gummibärchen ist eine gute Sache. Weißt du noch, wie viele Teilnehmer da waren, als ihr da angekommen seid?
Ich glaube, wir waren 160 Teilnehmer.
Wow.
Insgesamt. Also ein bisschen weniger als, glaube ich, die Planung hergegeben hätte, sozusagen. Aha. Aber trotzdem 160 Leute, die sagen so, hey, sie haben Bock da drauf. Das war schon ziemlich cool.
Das ist für eine erste Ausgabe, für ein neues Event gar nicht so schlecht, da 160 Leute. Erzähl mal ein bisschen was von dem Ablauf, als ihr da angekommen seid. Wie war dann so die Veranstaltung an sich, so vom Aufbau mit?
Ja, gerne. Also, wir sind da angekommen. Das war ja im Brandnertal. also ich bin bei sowas immer schlecht, mir das zu merken. Ich glaube, der Berg, also wir sind ja zu dieser Mittelstation dann letztendlich bei dem Everesting, der hatte auch keinen Namen. Genau. Aber genau, wir sind da ins Brandnertal und wir haben das so gemacht, dass wir in unserem Camper übernachtet haben. Also wir mussten jetzt nicht irgendwie uns ein Zimmer mieten oder so. Mieten, sagt man mieten?
Wahrscheinlich.
Ein Zimmer beziehen. genau, also wir sind da eben im Camper und dann haben wir uns da in einem Hotel eben getroffen alle und hatten da so eine Art Briefing. Also wir haben uns dann erstmal angemeldet dort und haben eben auch schon ganz viele Leute da gesehen, die eben das Gleiche vorhatten wie wir. Und dann kam es zum Briefing und was halt richtig krass war, beim Briefing hat es einfach so heftig gewittert. Das war das heftigste Gewitter des Jahres sozusagen. Man macht ja irgendwie so einmal im Jahr so ein krasses Gewitter durch, finde ich immer. Und das war einfach das. Da kam alles runter, was nur irgendwie runterkommen konnte. Und wir haben uns alle gedacht, oh mein Gott, weil die Wettervorhersage war leider auch nicht wirklich viel besser gemeldet. Also wir wussten schon, es könnte hart werden, weil das Wetter halt echt mies gemeldet war.
Okay.
Genau, aber wir haben uns davon jetzt nicht irgendwie unterkriegen lassen und haben dann das Briefing da alle schön durchgezogen und hatten da auch echt Spaß dabei. Ja, und dann sind wir eigentlich nur noch in den Camper wieder zurück und haben eine Nacht unter Dauerregen verbracht und ich habe nicht gut geschlafen, muss ich sagen, weil ich war natürlich auch ein Stück weit nervös. Aber ich finde, die Nervosität war es jetzt gar nicht, sondern es war wirklich, es hat gewittert und geregnet einfach die ganze Nacht.
Oh nein.
Ja, das war krass.
Und das im Sommer, ne? Da legt man ja, Event extra.
Genau. Und es war ja auch noch Sonnenwende. Und das heißt, eigentlich wäre das ja auch so die Zeit gewesen, wo die Tage halt am längsten sind und die Nächte am kürzesten. Also eigentlich perfekt geplant von den Veranstaltern, aber es hat uns nichts gebracht. Kann ich schon mal vorwegnehmen.
Okay. Hat es denn weiter geregnet, als ihr gestartet seid? Ihr seid am nächsten Morgen irgendwann gestartet, denke ich, ne?
Genau, wir sind, glaube ich, um 5 in der Früh gestartet oder um 6 Uhr. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und es hat zu dem Zeitpunkt hat es nicht geregnet. Aber es hatte halt die ganze Nacht geregnet. Und da wurden wir schon auf die Strecke geschickt mit dem Wissen, es ist sehr matschig. Die Veranstalter hatten wahnsinnig viel zu tun. Da ist dann wirklich früh um 4 oder um 3 oder so ist noch einer hoch und hat sich das nochmal angeschaut. Und die haben uns auch ganz cool mitgenommen, in diesem Prozedere quasi. Die haben uns immer auf dem Laufenden gehalten, wie es aussieht und vielleicht was für Optionen es geben könnte dann und so. Aber wir waren alle voll hyped und sind losgestartet. Und dann sind wir, wie gesagt, los. Schön mit Stirnlampe noch, glaube ich, oder? Ich überlege gerade. Es hat schon so leicht gedämmert. Vielleicht die erste Tour noch mit, ich weiß gerade gar nicht mehr. Genau, auf jeden Fall, es war halt mega matschig. Es war wirklich so, dass man nach den ersten Aufstiegen schon, also der Partner, derjenige, der vor einem gelaufen ist, der ist halt einfach runtergerutscht und man muss halt aufpassen, dass man nicht wie so Dominosteine irgendwie ein bisschen so runterrutscht. Deswegen haben die dann auch relativ schnell die Strecke geändert. Es gab ja eine Tag- und eine Nachtstrecke. Und das war total cool. Das war für mich auch der Gamechanger, weil ich mochte die Tagstrecke nicht so gerne, muss ich gestehen. Das liegt einfach an mir. Ich fand einfach die Nachtstrecke mega cool. Und die haben dann irgendwann eben, weil es so matschig war, haben die gesagt, ja, okay, wir machen jetzt die Nachtstrecke auf. Und ich war gefühlt am Anfang mit 5 anderen auf der Nachtstrecke. Also ich hatte die für mich alleine. Und die Nachtstrecke ist einfach so gewesen, die ist halt ein bisschen länger und ein bisschen monotoner. Also die hat halt nicht so viele Anstiege, so steilere Anstiege. Also wir mussten halt bei der Tagstrecke über so eine steile Wiese,
ja,
zum Beispiel. Und die war halt wirklich super matschig. Und genau, bei der Nachtstrecke war halt ganz viel so Schotter. Und es war wie so eine Fahrstraße, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch sehr... sehr unaufgeregt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, genau. Und die war aber natürlich super gut laufbar. Und da habe ich es mir dann gemütlich gemacht.
Sehr gut. Ja, das macht man gern bei Backyard Ultras, dass die Nachtstrecke technisch ein bisschen einfacher ist.
Genau.
Weil man nachts ja damit zu tun hat, nicht auf die Nase zu fallen, weil man nichts sieht.
Genau, und das war echt cool. Also die habe ich voll gefeiert und damit ging es dann richtig. Also mit der habe ich es voll genossen. Und zu dem Zeitpunkt hatten mein Freund und ich uns dann auch getrennt. Wir hatten nämlich vorher schon ausgemacht, okay, wir gucken einfach mal, wie es läuft und ob wir dann Lust haben, zusammen zu gehen oder nicht. Mhm. Und ich habe, das war mir am Anfang so ein bisschen alles zu viel mit diesen vielen Menschen, die ja doch dann am Anfang irgendwie erstmal so alle immer so zusammen sind. Und dann habe ich immer versucht, bei meinem Freund mitzuhalten. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie passt das Tempo für mich aber nicht. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, oder ich habe gesagt, ja, okay, dann laufen wir einfach mal getrennt. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist ganz gut. Und dann bin ich eben noch auf die Nachtstrecke und dann habe ich da einige Runden erstmal so gemacht.
Genau. Mhm. Konntest du dir das aussuchen? Du hast jetzt gerade gesagt, du warst nur mit 5 Leuten auf der Nachtstrecke, oder?
Ja, man konnte sich das aussuchen. Dann, ja, das ist noch eine wichtige Info. Man konnte sich das dann aussuchen.
Ja.
Und ganz viele, ich glaube, viele haben es auch gar nicht mitbekommen, ganz viele sind auf der Tagstrecke geblieben. Es gab auch welche, die haben die wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen. Und ich, wie gesagt, fand die Nachtstrecke halt cooler und habe dann da, die wurde natürlich dann auch nach und nach voller.
Mhm.
Aber gerade am Anfang war es toll, da konnte ich die richtig toll für mich nutzen.
Das Gute klingt nach einer guten Alternative, weil, wie du sagst, wenn es so matschig ist und dann schlägt sich da jeder 160 Leute die matschige Wiese hoch, das wird ja auch nicht besser.
Genau, was ich da auch noch sagen muss, ist, also es hat ja dann auch noch geregnet. Also es war jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit, also ich muss dazu sagen, wir hatten wirklich gefühlt alle Jahreszeiten dabei. Also es war von Sonnenschein, Wind, Regen, Hagel, es hat mich voll gehagelt. Also das war unglaublich. Gewitter, das war alles am Start. Ja, nur Schnee hat gefehlt, aber den konnte man von weitem sehen in den Bergen.
Okay, das hätte mich auch sehr überrascht im Sommer. Wobei, in den Bergen weiß man nie, aber...
Ja, genau. Und dann wegen dem Regen eben und dieser Nässe auf der Tagstrecke, diesem Schlamm und so weiter, waren dann die Füße auch relativ schnell komplett durchnässt. Und das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, das könnte mich jetzt rauskicken, wenn ich nicht schnell handle. Und dann war es nämlich so, dass ich hatte so ein brennendes Gefühl an der Fußsohle und hatte da quasi so, also es war total aufgeweicht. Und so eine Falte, die hat richtig gebrannt. Und dann habe ich da ein Blasenpflaster. Die hatten, Gott sei Dank, voll cool. Also ich war natürlich auch cool vorbereitet. Aber die hatten ganz, ganz viele Blasenpflaster auch. oben, also an der wie sage ich denn, an der Station halt. Mhm. An diesem Summit Camp, ich weiß gerade nicht mehr, wie man das genannt hat. Haben die da quasi alles ausgelegt. Und da konnte man sich einfach bedienen. Also da gab es ganz viele Sachen, auch Desinfektionsmittel und was man halt brauchen könnte. Und dann habe ich mich da verpflegt. Und Gott sei Dank, danach hatte ich gar keine Probleme mehr damit. Also das hat Wunder gewirkt und ich konnte es voll gut durchziehen. Ja.
War gut durchdacht. Das sieht man auch nicht oft, dass man, also klar, Verpflegung ein bisschen. Ja. Sehr gut. Ja, wenn du sagst, ne, also ich kenne das, ja auch, ich bin im November auch schon hier auf dem Rheinsteig gelaufen, auch in Regen und Schneematsch. Und wenn die Füße nass sind und man kennt das vielleicht vom Baden, wenn man aufgeweicht ist und diese Schrumpelfinger und Schrumpelfüße hat, damit läuft sich nicht gut.
Ganz genau, ja.
Ja, überhaupt nicht. Wie hat das denn deine Schuhwahl beeinflusst? Hast du das eingeplant gehabt?
Auf jeden Fall, na klar, als Fußtherapeutin, da sind mir meine Füße ja auch heilig. Also ich habe natürlich wahnsinnig Gedanken mir gemacht und viel getestet und ich habe dann eine Reihenfolge rausgefunden, die für mich perfekt funktioniert hat. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Sprengung, einfach aufgrund der Veränderungen des Fußes sozusagen, die Sprengung macht. Und ich mag ja natürlich schon, dass mein Fuß halt sehr natürlich arbeiten kann. Aber beim Everesting geht man ja dauerhaft bergauf und da ist eine Sprengung natürlich recht schlau, um sich die Steigung so ein bisschen zu nehmen oder es etwas auszugleichen. Also hatte ich sogar in meinem Sortiment Schuhe mit Sprengung. Aber alle Schuhe eben von den Marken, die ich vorhin genannt habe, die eben eine breite Zehenbox haben. Und da habe ich dann, ich muss gerade mal kurz überlegen, ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 Paar Wechselschuhe dabei. Also man konnte sich da quasi auch eine Tasche packen. Die konnte man oben in diesem Sammelcamp, konnte man die lagern. Und hatte dann immer, wenn man oben angekommen ist, hatte man eben Zugriff darauf und konnte sich dann umziehen zum Beispiel. Die hatten auch wirklich, ich glaube, die haben sogar 8 Sockenpaare als Vorbereitung angegeben, dass man die mitnehmen soll. Ich meine, hat uns nämlich voll umgehauen, so okay, krass, 8 Paar Socken. Aber wenn es regnet, macht es halt schon Sinn. Also ich habe meine Socken immer wieder mal gewechselt und ich habe 1, 2, 3 oder 4 Paar Schuhe benutzt. Also ich glaube, 1 oder 2 Paar, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, hatte ich auf jeden Fall noch übrig. Mm. Die waren dann nicht schlammig und nicht nass.
Ja, da wird es dann schnell schwierig, wenn man so viele Schuhe verschleißt, quasi, die werden ja dann nicht trocken.
Ne? Genau.
Interessant. Aber 8 Stück ist ja das schon, oder 8 Paar Socken, da hat jemand mitgedacht bei der Planung. Also 8 Paar Socken finde ich, wenn man das mit in die Ausschreibung reinschreibt oder ausreichend Socken, das finde ich schon gut geplant. Da muss man sich erstmal Gedanken zu machen. Von Ultraveranstaltungen kennt man das ja oft, dass das heißt, das und das ist so das Minimum, was du mitnehmen musst. Der Rest, ihr seid alt genug, nehmt mit, was ihr denkt. aber dieses Everesting wahrt sich ja auch, so wie ich die Saskia verstanden habe, damals ja auch an Menschen gerichtet, die sowas noch nicht gemacht haben, die jetzt nicht so die mega Erfahrungen gemacht haben schon beim Laufen oder auch gerade beim Berggehen und das aber mal in einer kontrollierten Umgebung machen wollten. Ne? Wie war denn so das Teilnehmerfeld?
Das Teilnehmerfeld? Spannenderweise gar nicht, wie wir es erwartet hatten. Die meisten waren viel älter. Also ich bin jetzt 34 und das war echt krass. Also ganz, ganz viele waren wirklich auch Ü50, würde ich behaupten. Und es war aber total cool. Und es gab viele Physiotherapeuten. Das ist auch irgendwie dann aufgekommen. Das war voll verrückt. Ich weiß nicht, warum Physiotherapeuten immer so einen Schlag haben. Aber es war total cool. Das natürlich, also für mich cool, dass ich viele Kollegen quasi dort auch getroffen habe. Und wir haben dann immer in der Gondel zum Beispiel, wenn man dann runtergefahren ist oder auch auf der Strecke, gab es coole Begegnungen. So. Also man hat sich da auch gegenseitig unterstützt. Und gerade es ging ja dann auch wirklich in die Nacht hinein und viel mit Regen und eben, wie gesagt, auch die Unwetter und so. Und man hat es halt trotzdem durchgezogen. Und manchmal ist man einfach nur schweigend nebeneinander her. Und trotzdem war es irgendwie cool, dass man nicht alleine ist. Also es war voll die schöne Atmosphäre auch, finde ich, von Anfang bis Ende. Also da gab es wirklich gar keinen Stress oder so.
Ja, das klingt so ein bisschen nach der typischen Ultraläufer-Szene. Aber ich weiß nicht, wie das bei deinen 2 Ultras waren, da warst du mit Sicherheit auch einer der Jüngsten, die da unterwegs waren.
Also das ist jetzt wieder das Lustige, mein Freund und ich machen eigentlich nie Events mit, also wir planen alles selber, also wir haben einfach gesagt, okay, wir machen einfach einen Ultra für uns. Wir haben dann uns die Streckenposten quasi dahingestellt, wo wir sie haben wollten, die Verpflegungsstationen, und haben das, wir haben unseren eigenen Ultra einfach gemacht. Und beim zweiten Ultra haben wir dann in den Dolomiten den Stone Man gemacht. Das ist, kann man auch als Hike machen. Und wir haben gesagt, naja, wir ziehen das jetzt durch an einem Tag. Und dann war das unser zweiter Ultra quasi. Deswegen, ja, wir waren halt alleine.
Das ist auch ein Ding, wenn man so Sachen alleine machen kann, da braucht man auch ausreichend Biss, je nachdem, wie man es angeht. Ne? Man kann das ja auch als Tagesausflug angehen. So würde ich dich jetzt einschätzen als ambitionierten Tagesausflug, dass du das machst, dass du ein Ziel hast, dass du dir aber da nicht zu viel, ich sag mal, zu viel Druck, zu viel Stress machst, oder?
Wenn man das genau so. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so, also mir sind Wettkämpfe halt null wichtig. Ich freue mich, wenn ich selber mein Ziel erreicht habe, wenn es auf Strava vielleicht noch steht oder so, aber ich brauche es jetzt nicht, ich brauche jetzt einfach keine Medaille dafür oder irgendwie, ich will mich auch nicht so stressen und unter Druck setzen, und eben gerade mit der Vorgeschichte, mit der Achillessehne, möchte ich einfach auch meine Grenzen wahren können, und man geht ja doch über sich hinaus, wenn man jetzt irgendwie in einem Wettkampf zum Beispiel ist. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, deswegen, genau.
Oh ja, ich war am Wochenende gerade wieder laufen bei einem Wettkampf, einmal nach 3 Jahren das erste Mal, also Wettkampf, das ist eine Laufveranstaltung gewesen, Streutal-Trail, und da war ich auch schneller unterwegs, als ich geplant habe.
Das ist normal.
Das ist normal, genau.
Ja.
Wie lange warst du denn unterwegs bei dem Everesting? Habe ich gehört von 70 Kilometern, hast du gesagt?
Ich habe extra nachgeschaut, aber jetzt muss ich doch nochmal, ich habe mir sogar einen Screenshot gemacht, weil ich wusste, ich werde es mir nicht merken können, weil es mir einfach nicht wichtig ist, aber Moment. Ich muss ganz kurz in meinem Handy einmal nur den Screenshot raussuchen. Da ist er. Es waren 70 Kilometer. Es waren tatsächlich 9300 Höhenmeter am Ende.
Skandal.
Und es waren 16 Stunden 51.
Okay, 16 Stunden 51, das heißt.
Und 6000 Kalorien, also das waren ordentlich Kapazität für Gummibärchen.
Okay, 16 Stunden Start, 6 Uhr hast du gesagt, dann bist du einmal in die Nacht gelaufen und irgendwann quasi morgens gefinisht, ne? Richtig?
Genau, ich habe eigentlich genau um 3 Uhr in der Nacht habe ich gefinisht, und das ist die letzte Runde, war auch die krasseste für mich. Gar nicht, weil es die letzte war, es war auch eigentlich die schönste, also es war total verrückt, weil mein Freund und ich, ich habe ja vorhin erzählt, wir haben uns dann getrennt, und dann gab es so ein bisschen das Problem, dass wir wieder zusammenfinden. Und die letzte Runde war tatsächlich auch die beste Runde. Aber genau, wie kam es dazu? Also mein Freund und ich, wir hatten uns ja auf der Strecke getrennt. Und um uns wieder zu finden, musste einer von uns quasi auf den anderen einmal warten. Und ich musste dann leider ein bisschen für meinen Geschmack zu lange warten. Und auf jeden Fall hat er mich so einmal quasi überrundet und war dann eine Runde früher fertig als ich. Er war aber am Ende dann auch so fertig, dass er gesagt hat, oh, er kann jetzt nicht extra nochmal eine Runde extra quasi gehen, um mit mir nochmal die letzte zu machen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, kein Ding, das schaffe ich schon. Ich gehe jetzt alleine nochmal nachts um 2 auf den Berg im Regen und habe das voll... Das war so krass. Also ich habe mir dann Musik reingemacht und habe dann damit einfach ja das noch durchgezogen. Und mein Freund ist mir dann noch, das war voll süß, ist er mir noch so ein Stück entgegengekommen. Hat er sich nochmal aufgerafft, dann nochmal ein kleines Stück ist er mir entgegengekommen. Genau.
Bist du davor schon mal durch die Nacht gelaufen oder gewandert? Hast du das schon mal gemacht?
Nur bei den, also wir haben es jetzt auch nicht speziell geübt, weil es nur bei den Ultras, ich überlege gerade, da sind wir halt sehr früh gestartet, also da haben wir halt in der Nacht gestartet sozusagen, also sehr, sehr früh, und da war es auch noch dunkel, aber ich finde es nochmal was anderes, wenn man startet im Dunkeln, als wenn man in die Dunkelheit kommt, aber ich hatte einfach gute Strategien, ich hatte eh gar keine Probleme damit eigentlich, also mir hat die Dunkelheit auch Spaß gemacht, also es war eigentlich voll okay. Also wenn ich gemerkt habe, ich kriege ein Tief, dann habe ich Gummibärchen gegessen. Und je tiefer mein Tief ist, desto saurer muss das Gummibärchen sein. Ich war natürlich auch sehr gut prepared dafür. Also saure Gummibärchen sind da immer am Start. Am Ende habe ich dann auch noch die ganzen Gummibärchen vom Event gefuttert. Die hatten aber leider nicht so viel Auswahl, muss ich sagen. Also da könnten sie nochmal mit sauren Gummibärchen aufwarten beim nächsten Mal. Ja, oder eine gute Playlist. Also dann kommen, also ich habe so meine eigene Motivationsplaylist und die kriegt mich wirklich aus jedem Tief raus und damit war das auch gegessen. Also ich hatte da gar keine Probleme ansonsten.
Okay, ja, das klingt gut. Ich habe immer Probleme zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Bin auch schon eingeschlafen unterwegs. Also ist ja immer so eine Sache. Da ist aber jeder auch ein bisschen anders, ne, auf der Strecke unterwegs.
Was vielleicht da spannend ist, man hatte ja dann immer diese Zeit in der Gondel. Mhm. Das war vielleicht so die Zeit, also das war immer so dieses, du bist kurz zur Ruhe gekommen, du bist kurz ausgekühlt, gerade dann im Dunkeln. Und es hat ja auch, da hat es auch immer die ganze Zeit geregnet, muss man wissen. Also es war einfach, es hatte dauerhaft geregnet und ich habe zwei, also meine Shake Dry und meine Hardshell-Jacke, die waren komplett, also ich war nass bis, also das hat alles nicht mehr gehalten, so viel geregnet hat es. Die war einfach komplett nass und dann ist man ja immer so ein bisschen ausgekühlt. Ja. Und wenn man dann wieder unten im Dunkeln loslaufen muss, das war schon ordentlich.
Kostet Überwindung, kann ich mir gut vorstellen.
Genau, ne? Aber das, was cool war, auch unten hatten sie auch eine Verpflegungsstation und dann gab es da auch Kaffee. Und zum Beispiel habe ich mich dann motiviert mit dem Gedanken, okay, ich gehe jetzt da kurz hin, ein paar Schlucke Kaffee, was Warmes, zack, und dann geht's wieder los. Mhm. Und dann, wenn man dann ein paar, also dann ist man halt ein paar hundert Meter gegangen und dann war man schon wieder voll im Flow und dann ging das super gut. Und dann dachte man sich, ah krass, jetzt bin ich schon wieder oben. Dann kam wieder das, dann musste ich wieder in die Gondel, dann wieder arschkalt, dann wieder fast eingepennt, dann wieder den abartigsten Anlaufschmerz. Das wurde halt von Runde zu Runde schlimmer. Also diese Anlaufschmerzen, wenn man kurz zur Ruhe gekommen ist. Ich hätte halt mir gewünscht in dem Fall, dass das einfach ein Everest ist, den ich einfach hochgehen kann ohne diese Pausen. Aber das gibt es natürlich nicht in dem Fall. Also musste man die Gondel immer durchziehen, was auch super süß war. Nachdem ich schon gefinisht hatte, hat die Bergbahn dann, weil es einfach ja so kalt war dann und nass, haben sie dann Decken angewärmt immer, die Bergbahnmitarbeiter, und haben den, die dann durchgelaufen sind, wirklich die ganze Nacht, die haben dann denen immer warme Decken gegeben. Total cool.
Das ist cool. Ah, sorry.
Ja, voll.
Ja. Jetzt ist gerade die Gondelgeschichte ja so eine echte Besonderheit an dem Event. Habe ich so bisher, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen, dass das tatsächlich mit in den Wettkampf gehört, ne? Quasi dieses Gondelfahren. Wie siehst du das? War das ein Vorteil oder war das ein Nachteil, dass man da zwischendurch ausruhen konnte, musste, je nachdem?
In meinem Fall, gerade mit Geschichte Achillessehne und so, war ich sehr dankbar, dass ich die Gondel hatte, weil sonst hätte ich das Event nicht machen können. Also ich hätte es einfach nicht geschafft, ein Everesting mit Downhill zu machen. Ist jetzt vielleicht schon auch noch irgendwann vielleicht ein Ziel von mir. Irgendwann. Mhm. Aber von dem her fand ich es natürlich super cool, dass eben das genau möglich wurde durch die Bahnfahrt und dass es das eben so angeboten wird und gibt, finde ich schon sehr cool. Gerade auch eben für die jetzt älter sind, die vielleicht sich das sonst auch gar nicht zutrauen würden. Auch das zum Beispiel.
Mhm. Okay. Ja, wenn man sich überlegt, dass man dieselbe Distanz nochmal runterlaufen muss, das, also...
Ist halt eine andere Hausnummer einfach nochmal.
Ja, ja, ja.
Also wie gesagt, ich muss echt sagen, mein Körper hatte ich hatte keine Probleme, also bis auf den Anlaufschmerz, der einfach normal ist nach der Distanz. Ich meine, bei 70 Kilometer spürt ja jeder mal was. Mhm. Und wenn man dann zur Ruhe kommt und dann anlaufen muss, das hat man halt ziemlich oft gehabt, weil man ja immer wieder diese Pause hatte, aber ja. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wie lange hast du gebraucht für eine Runde hoch? Was ich sehe hier, das waren irgendwann 3,5 Kilometer, ne?
Ich habe es nochmal ausgerechnet gehabt. Das waren dann, dadurch, dass ich ja immer die Nachtstrecke gegangen bin, war es ja länger. Ich glaube, das waren 4 Kilometer sogar. 4 Kilometer. Boah, jetzt frag mich nicht, wie lange habe ich da immer gebraucht. Das müssen wir ja kurz ausrechnen. Das weiß ich nicht mehr. Ich bin immer so schlecht in so Daten, ehrlich gesagt.
Okay.
Um mir das zu merken, aber eine Stunde? Vielleicht.
Okay.
Ja. Genau, es waren auf jeden Fall 17 Mal hoch.
17 Mal hoch. Puh, da kriegst du, ich will nicht sagen, kriegst du einen Drehwurm, aber...
Das Spannende ist auch, ich hatte ja schon erzählt, dass mein Freund und ich gerne so Projekte machen und wir lieben es, immer häufig hintereinander auf unseren Hausberg zu gehen. Also bevor das Everesting jemals Thema war, sind wir teilweise schon 7 Mal hintereinander auf unseren Hausberg. Einfach, weil wir da irgendwie Freude dran haben und weil uns das Spaß macht. Und das hatten wir dann früher auch immer gemacht hinsichtlich der Ultra-Vorbereitung zum Beispiel. Mhm. Sind wir einfach immer den Berg halt oft hoch. Und ja, irgendwie mögen wir das halt. Und deswegen war das gar nicht so schlimm für uns, diese 17 Mal. Und ich habe nämlich auf meiner Agenda noch stehen, den Hausberg, einen Ultra an meinem Hausberg zu laufen. Und das wäre 12 Mal der Hausberg. Aha. Und ja. Ich finde es irgendwie ganz cool, jetzt zu wissen, okay, 17 Mal klappt, jetzt muss ich nur noch 12 Mal mit Downhill schaffen.
Ich bin mir sicher, das wirst du auch schaffen, wenn du so fleißig weiter trainierst. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann seid ihr ins Ziel gekommen. Nachts um 3 hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ungefähr, roundabout.
Genau, ja.
Und wie seid ihr da empfangen worden oder wie bist du da empfangen worden, abgesehen von deinem Freund, der dir entgegengetrabt ist?
Genau, der ist mir entgegengetrabt und dann sind wir zusammen. Da konnte man, das war auch ganz cool, da am Ende quasi, wenn man dann zu diesem Sammelcamp gegangen ist in den letzten Metern, konnte man, also es gab quasi eine Abzweigung nach rechts. Das war die, Abzweigung für den letzten Uphill. Also wenn man den letzten Uphill hatte, dann ist man da dieses Spalier entlang und wurde halt voll gefeiert. Und alle, die es noch nicht so weit hatten, die mussten halt links vorbeigehen. Und man ist halt den ganzen Tag und die halbe Nacht so immer an diesem Ding vorbeigegangen und hat sich gedacht, oh, bald darf ich da auch durchgehen. Es war natürlich auch voll die Schlammschlacht, aber ja, war ziemlich cool. Ich muss jetzt sagen, klar, ich bin nachts um 3 angekommen und da war der Empfang jetzt ein bisschen milder, als er gewesen wäre, wenn ich es am Tag gefinisht hätte. Weil natürlich die ganzen Leute, entweder haben sie gerade gepennt, weil sie voll fertig sind und jetzt dann halt dann nach der Pause nochmal weiter müssen oder ja, keine Ahnung. Also, war natürlich dann nicht so viel los, aber war völlig fein, ist ja auch total verständlich und ich brauchte es ja auch nicht. Also mich hat es gefreut, dass ich es geschafft habe. Und am Tag, also auch am nächsten Tag dann, haben wir uns dann auch hingestellt und haben natürlich die dann quasi angekommen sind, weil das ging ja wirklich 36 Stunden lang, das Event, haben wir dann auch immer noch fleißig mit angefeuert, beziehungsweise bejubelt, wenn sie es geschafft haben.
Das ist ein feiner Zug, dass man sich dann nochmal, wenn man 2-3 Stunden geschlafen hat, da nochmal hinstellt und die anderen beklatscht, die reinkommen.
Total. Und das Coolste war sowieso, dass der Erste, der ins Ziel gekommen ist, ich glaube, das ist auch so ein krasser Ultraläufer gewesen, aber der hat sogar dann die Moderation übernommen. Der ist dann wirklich, der hat dann, seit der angekommen war, hat der das Mikrofon in der Hand gehabt und hat jeden willkommen geheißen. Und das wirklich auch noch am nächsten Tag. Also es war total klasse.
Er hat eine Ausdauer.
Der hat wirklich Ausdauer. Ja.
Sehr schön. Und dann wart ihr glücklich im Ziel und habt es beide geschafft. Und,
genau, dann waren wir im Ziel und ich meine, klar, dann war auch nicht mehr so viel los. Ich habe dann mir noch mal irgendwie den Bauch vollgeschlagen. Also gegen Ende, muss ich auch sagen, habe ich dann irgendwann alles gefuttert, was ich dann noch so finden konnte. Also Chips und was weiß ich. Es gab auch eine ganz tolle Auswahl. Also die haben wirklich ganz viel, die hatten irgendwie Kooperation mit Seeberger und dann gab es Focaccia und alles Mögliche. Und zu später Stunde habe ich dann auch angefangen, da ein bisschen wild zu futtern. Und ja, dann sind wir ein letztes Mal mit der Gondel nach unten, haben uns den Arsch abgefroren und sind dann, das muss ich auch sagen, ich würde es glaube ich nicht mehr machen, dass ich dann im Camper schlafe, weil das war halt schon hart, dann in den kalten Camper komplett, also das gab keine Duschen, das muss man vielleicht nochmal sagen, wenn man campt dort, also da gibt es einfach keine Duschen oder irgendwelche Möglichkeiten, wir sind halt wirklich so versifft, wie wir waren. Da haben wir versucht, irgendwie einzuschlafen. Das war schon krass.
Okay. Habt ihr eine Dusche im Camper gehabt? Oder hättet ihr das? Oder habt ihr das dann am nächsten Morgen gemacht?
Also
wir
haben so eine Outdoor-Dusche maximal. Aha. Und es war halt viel zu kalt. Ja. Ich war einfach so fertig. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich hätte mich schon gern unter eine heiße Dusche gestellt, aber jetzt nicht irgendwie am Camper unter so eine kalte. Oh.
Okay, verständlich. Absolut.
Wir haben uns dann mit so Kosmetiktüchern, die wir irgendwie noch gefunden haben, haben uns so ein bisschen abgerieben, den Schweiß. Aber ja, wir waren so müde. Ich meine, es hat auch gereicht. Also wir waren auch, also im Gegensatz zur Nacht davor, waren wir halt super schnell weg und haben durchgepennt dann bis zum nächsten Morgen. Also es war top.
Sehr gut. Und hat sich gelohnt, meinst du?
Wird's ja, 100%. Also ich wurde jetzt schon ganz oft gefragt, ob ich wieder mitmachen will. Und ich habe gesagt, nein, weil ich kenne es ja schon und es war so toll. Und also ich finde, ich habe es jetzt erlebt. Ich brauche es jetzt eigentlich in dem Sinne nicht nochmal zu machen. Ich mag jetzt natürlich ein anderes Projekt, aber die Idee an sich und das Projekt, also das würde ich immer wieder machen. Und also es war total klasse. Es war super organisiert. Es war so ein schönes Event, dass ich am nächsten Tag hatten wir dann nochmal so ein, wie nennt man das jetzt, so ein
Siegerehrung, Nachbesprechung.
Ja, dann genau, Siegerehrung war es ja in dem Sinne nicht, aber halt nochmal so ein Zusammenkommen und genau, jeder hat dann ja auch noch so seine, genau, sein, ich glaube, es gab schon so eine Medaille mäßig. Ich hatte die ganze Zeit, es war so emotional, weil das ja auch das erste Event war und man hat einfach gemerkt, wie viel Herzblut da drin gesteckt hat und es war halt auch mit dem Wetter und so, das war natürlich Wahnsinn. Es war auch schwer, glaube ich, für die Veranstalter, dass das Wetter so schlecht war. Und es haben auch viele aufgegeben, muss man auch sagen. Ich glaube, 60 Leute haben auf jeden Fall abgebrochen,
mindestens. Auf der Seite steht was von 75% haben gefinisht. Ja.
Irgendwie so, genau. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, es war so emotional, dass ich auch die ganze Zeit hätte heulen können, weil es einfach so schön war. Ja.
Ja, das klingt doch gut. Für alle, die jetzt meinen, das wäre was für sie und die da Bock drauf haben, es gibt schon eine Nachfolgeveranstaltung. Der Termin steht schon fest, hatte ich mir aufgeschrieben. Der ist nämlich vom 4. bis zum 6.7.2025. Haben sie auf der Webseite nämlich geschrieben. Ihr findet die Links dann auch gleich alle in den Shownotes. Dass wer sich da nochmal schlau machen möchte oder tatsächlich teilnehmen, der kann das immer noch tun. Also es wird eine zweite Veranstaltung geben, so wie ich das hier lese. Und dann bin ich mal gespannt, wie die so ablaufen wird. Du hast es auf jeden Fall geschafft. Da ziehe ich meinen Hut. 8.848 Höhenmeter ist
9.300, bitte.
Entschuldigung, 9.300.
Spaß.
Overperformer.
Aber ja, 9.300. Das fand ich dann voll cool irgendwie, dass am Ende halt man ja gar nicht den Everest genau schafft, das wäre ja komisch,
ja, ja.
Sondern dass man halt dann noch mehr hat, das fand ich, das, also die, über diese 9.000 zu kommen, das hat mich echt beflügelt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man sieht, es ist bald so weit und dann guckst du alle 3 Schritte auf deine Uhr und denkst dir, komm, spring um.
Ja, da hat man immer so seine Strategien. Ich habe auch so ein Mantra gehabt, Step by Step. Das habe ich mir die ganze Zeit gesagt, Step by Step.
Okay, sehr schön. Gute Veranstaltung. Ich bin froh, dass ich die hier vorstellen durfte. Und bin froh, dass du jetzt hier warst und darüber erzählt hast. Weil der Veranstalter oder die Veranstalterin Saskia kann ja viel erzählen über die Veranstaltung, was sie auch getan hat. Aber wenn eine Teilnehmerin kommt und sagt, es war gut, dann ist das beste Lob für so eine Veranstaltung.
Ja, ich kann es auf jeden Fall jedem wärmstens empfehlen. Ich würde aber auch empfehlen, eine gute Vorbereitung zu machen und vielleicht sogar 3 Regenjacken mitzunehmen, nur um sicher zu sein. Aber ansonsten wirklich eine wunderschöne Veranstaltung. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ja, kann ich nur empfehlen.
Sehr schön, sehr schön. Was ist dein nächstes Projekt? Du hast gerade eben gesagt, Hausberg, ist das schon so spruchreif?
Ja,
oder
ja,
das schwebt
immer noch so. Also es ist noch in der Schwebe, weil ich, wie gesagt, da ein bisschen auf meine Achillessehne achten will und mir noch nicht zutraue, eben 12-mal das Ganze zu machen, auch mit Downhill. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall auf der Agenda. Und das nächste Projekt wird ein wieder sportlicher Adventskalender. Das machen wir nämlich jedes Jahr. Zum Beispiel einen Run-Adventskalender oder einen Run-and-Row-Adventskalender. Das waren so die letzten Jahre. Das heißt, da machen wir immer, die Zahl, die auf dem Türchen steht, die machen wir quasi in Kilometern. Oder in Kilometern und Höhenmetern oder in Kilometern und Ruderstrecke sozusagen, also mit einem Ruderergometer.
Ja.
Und dieses Jahr bin ich noch am Austüfteln, was es wird. Ich weiß es noch nicht genau. Ich kann es leider noch nicht, ich habe es noch nicht geschafft, mich zu entscheiden, was es wird, genau. Aber es wird spannend.
Ein paar Tage hast du ja noch.
Ja, ein paar Tage habe ich noch.
Bis es soweit ist. Das wird schwer anstrengend zum Schluss, wenn man das laufend macht.
Ja.
Also, das kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Ja,
ist,
ja.
Ich finde immer, da hat man sich Weihnachten sowas von verdient. Das ist jedes Jahr machen wir das und dann ist so, ist so einfach, ja, ab dem 25. wird halt dann hart gechillt. Aber man hat sich halt sowas von verdient. Ich finde, allein dafür ist es einfach herrlich.
Ja, auf jeden Fall.
Und der Dezember hat nochmal so einen Mehrwert irgendwie. Also ich finde immer, man startet ja dann so ultra fit in das nächste Jahr, weil man einfach so viel Ausdauersport gemacht hat. Deswegen mag ich das sehr gern.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Für Fahrradfahrer gibt es auch noch die Rafa 500. Oder gab es mal, ich glaube, die gibt es irgendwie nicht mehr offiziell. Wo man zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren muss. Also es gibt einige von diesen Veranstaltungen.
Yeah.
Und da wird es auf dem Rennrad halt echt schwierig, bei Sauwetter.
Mhm.
Aber
ist da Rolle erlaubt?
Da ist auch da, ja, bei den echten Rennradfahrern wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, da ist auch Rolle erlaubt.
Okay, das kann ich ja mal meinem Freund vorschlagen. Das ist eher so sein Metier.
Okay, gut. Also einen sportlichen Dezember auf jeden Fall. Sehr schön.
Mhm. Genau.
Dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier warst, dass du erzählt hast. Und die Gästin hat immer das letzte Wort. Du darfst gerne noch sagen, wo man dir folgen kann, wenn du möchtest, wo man dich findet, wenn man in deiner Region ist und was mit den Füßen hat. Das kannst du gerne jetzt noch quasi loswerden hier.
Ja, sehr gerne. Also, ich habe ja eine eigene Praxis und habe mich eben auf Fußtherapie und Laufverletzungen, Trailrunner und so weiter spezialisiert. Und mich findet man unter Physio und Coaching bei Chen im Allgäu, genauer gesagt im Ostallgäu in Schwangau. Oder auch remote, das ist auch kein Problem. Dann findet man mich noch auf Instagram unter Chen Choyance. Und ich würde sagen, unter diesen Wegen sieht man schon einiges.
Alles klar, sehr schön. Findet ihr auch alles in den Shownotes, dann müsst ihr euch nicht merken, könnt ihr einfach klicken. Und dann findet ihr den Weg in ihre Praxis. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Vielen Dank. Danke, dass ich über mein Everesting-Event erzählen durfte.
Sehr gerne. Dann bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.